Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten.
Unsere Mission ist es, Transparenz in den Energieverbrauch zu bringen und Unternehmen bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen. So beschreibt mein heutiger Gast einen Teil seiner Mission und die seines Unternehmens. Den zweiten Teil seiner Mission beschreibt er wie folgt: Als Dozent teile ich mein Wissen zu Energie- und Ressourceneffizienz und engagiere mich für die Ausbildung der nächsten Generation von Fachkräften in genau diesem Sektor. Er hat an der Berliner Hochschule für Technik seinen Bachelor of Engineering in Verfahrenstechnik und Umwelttechnik gemacht und anschließend von 2011 an seinen Master of Engineering im Maschinenbau Produktionssysteme absolviert. Er war 9 Jahre bei der Alba Group, unter anderem als Energiemanagementbeauftragter und Leiter des Bereichs Energiemanagement tätig. 2018 verließ er das Unternehmen und arbeitete seitdem bei der BFE Energie und Umwelt GmbH. Bei dieser ist er Standortleiter von Berlin und zusätzlich seit 2021 auch Prokurist. Außerdem ist er seit Ende 2023 als freiberuflicher Dozent an der Berliner Hochschule für Technik tätig. Das Interessante bei der BFE Energie und Umwelt GmbH ist, dass sie nicht nur dabei unterstützen, Unternehmen klimafreundlicher und wirtschaftlicher zu gestalten, sondern ihre Kundinnen und Kunden auch für Effizienz begeistern. Darüber wollen wir jetzt natürlich sprechen und welche Rolle der Faktor Mensch bei der Bewältigung der Energiewende spielt. Und zwar mit Holk Schubert. Herzlich willkommen, lieber Holk. Schön, dass du da bist.
Viele Grüße aus Berlin und vielen Dank für die tolle Anmoderation.
Ja, gerne. Ich muss zugeben, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich hatte sie vorher nicht nochmal durchgelesen, deswegen hat es an ein, zwei
Stellen... Hat man gar nicht gemerkt.
Genau, hat man gar nicht gemerkt. Ich lese es sonst immer noch einmal vor, damit ich da praktisch besser drin bin. Aber spannender Lebenslauf. Du warst ja, und jetzt muss ich mal ganz so fragen, die Alba Group, das ist in Berlin die Truppe, die im Grunde so Reinigung und sowas macht und Berlin sauber hält, oder was macht die
Alba Group? Jein. In Berlin gibt es ja zwei Farben, einmal dunkelblau und einmal orange. Die Orangen, die Berliner Stadtreinigung, wie der Name schon sagt, sind eher die Damen und Herren, die die Stadt sauber halten. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch das ist aber, wie gesagt, eher auch öffentlicher Bereich, und dann gibt es noch den privatwirtschaftlichen Bereich, und die Alba Gruppe mit Sitz in Berlin sind natürlich mittlerweile weltweit tätig, aber hauptsächlich in Deutschland. Sind aber auch im Bereich Recycling-Technologien und vor allem Anlagentechnik. Das war ja damals das große Thema, warum ich zur Alba gewechselt bin, als Verfahrenstechniker. Betreiben sehr viele Anlagen zum Sortieren von Papier, also PPK, Pappe, Papier, Karton, Leichtverpackungsanlagen, also alles, was man in die gelbe Tonne, in den gelben Sack wirft, ja, muss ja nach PE, PP und so weiter sortiert werden. Und dementsprechend sind das gigantische Energieverbräuche und Energieaufwände, die man da benutzt, um diese Prozesse zu bewältigen. Und das war damals sozusagen das perfekte Feld dann für den Start sozusagen als Verfahrens- und Umwelttechniker oder Maschinenbauer.
Okay, cool. Und dann bist du ja trotzdem tatsächlich nochmal gewechselt zu BFE. Was hat dich da motiviert? Was hat dich da angetrieben zu sagen, okay, nach 9 Jahren ist zwar nett hier, passt auch ganz gut, ja, aber jetzt brauche ich was anderes.
Ja, genau. Also 9 Jahre ist ja schon eine lange Zeit. Wir waren ja am Ende wir waren 17 Personen, die den ganzen Tag sozusagen auf allen 260 Standorten, 140 GmbHs waren es damals, 9000 Mitarbeitenden im Unternehmen, also war sehr groß, die Energieeffizienzthemen vorangetrieben haben, ISO 50001, den Energieeinkauf umgestellt. Ja, also eigentlich kann man sagen, wir waren fertig, ja, wurde alles zentralisiert, war vorher alles sozusagen anorganisch gewachsen oder vieles. Wir haben sozusagen alles zentralisiert, die ISO war drin, also die ISO 50001, der Energieeinkauf war auf strukturierte Beschaffung umgestellt. Wir haben sehr viel Energieeffizienzthemen gehoben, ja, in den 9 Jahren, habe dann festgestellt, wir sind am Ende 17 Energieleute von 9000 Recyclingleuten. Mhm. So, und dann war man irgendwann an einem Limit, ja, und es gab sicher viele Leute, von denen man noch was lernen konnte. Aber im Bereich Energie gab es halt da draußen andere Unternehmen. Unter anderem sozusagen jetzt die MVV-Gruppe, zu der ja die BFE, ja, Institut für Energie und Umwelt, gehört seit 20 Jahren. Und da sind wir halt, oder bin ich ein Teil von 6500, die den ganzen Tag nur über Energie sprechen. Ja, also nicht nur so ein kleines gallisches Dörfchen, im Rahmen von einem großen Recyclingunternehmen, sondern hier redet jeder den ganzen Tag nur über Energie. Genau, und das war auch mit einem Hauptgrund auch zur persönlichen Weiterentwicklung einfach.
Okay, wobei das Stichwort persönliche Weiterentwicklung fand ich jetzt auch spannend. Du hast im Vorfeld was gesagt, dass du ein Schulungsprogramm absolviert hast zu Persönlichkeitsanalyse und Gegenüber. Das klingt spannend. Sowas finde ich. Jetzt, dem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, die Podcast-Gäste, die Zuhörer wissen es nicht. Überlegt Holk gerade, was hat er da bei den Fragen beantwortet?
Wo habe ich sowas angegeben? Also ich sag mal so, wir haben damals mussten junge Führungskräfte natürlich durch die Schulungsmühle gemahlen werden. Ja, und das war auch sehr gut. Und es stimmt natürlich, ich überlege jetzt immer noch, wo ist das mal preisgegeben worden, aber da ich sage, Energiewende ist 80% Mensch und das kam so ein bisschen aus der Zeit, die du sozusagen da gerade zitierst, beziehungsweise dieses Schulungsprogramm zitierst, dass damals im Rahmen der Führungskräfteentwicklung, bei meinem alten Arbeitgeber damals noch, war das Thema Psychologie ein großes Thema, Faktor Mensch. Mhm. Ja. So, wie analysiert man Menschen und wie kann man sozusagen kritischen Themen gegenüberstehen, wie kann man Menschen überzeugen und so weiter und so fort, mit welchen Argumenten überzeugt man welchen Typ Mensch, ja, und das ist tatsächlich ein Thema, was heute auch, wenn man jetzt irgendwie eine Ebene höher geht, ja, auch heute noch ein Thema ist, warum vieles hakt, sowohl innerpolitisch in Unternehmen, ja, am Ende ist alles Mensch, ja, und in meinen Augen oder in meiner Erfahrung so der letzten 15 Jahre Berufswelt. Und insofern ist es ein sehr großes Interesse von mir, Faktor Mensch. Ging damals wahrscheinlich oder ging relativ sicher mit dem Thema, was du da zitiert hast, mit dieser Schulung, ging das wahrscheinlich los, das Interesse. Ja, oder wurde es getriggert?
Hat nochmal tatsächlich jetzt das im O-Ton, was du reingetippt hast, mal genommen, ein Schulungsprogramm zur Persönlichkeitsanalyse in Klammern Selbstreflexion und Gegenüber. Ja. Deswegen. Genau, vielleicht klingelt es da ein bisschen mehr. Aber ich finde, alles, was du gesagt hast, Holk, total nachvollziehbar. Ich habe auch mein Buch, Die Energiewende ist eine Menschenwende, genannt, weil ich das genauso erlebt habe. Das sind ja eh alles, was wir hier haben, ist ja von Menschenhand geschaffen und davor ja im Grunde von Menschen Gedanken irgendwie geformt worden. Ich glaube, Walt Disney hat mal gesagt, if you can dream it, you can build it. Das heißt, es ist ja alles im Grunde, was wir hier haben, durch Menschen so entstanden und wir können es ja auch wieder ändern. Und wo ich aber eben gezuckt habe, und das ist ein spannender Punkt, wo ich nochmal nachfragen wollte, du hast gesagt, man kann unterschiedliche Menschentypen unterschiedlich dann überzeugen. Das hat mich tatsächlich wieder ein Stück weit ans NLP, dieses neurolinguistische Programmieren, erinnert, was ich für mich selber total gerne mache, wo ich mir manchmal unsicher bin, ob ich dann nicht andere Menschen, wenn ich es aktiv anwende, ein Stück weit zu sehr beeinflusse.
Genau, das eine ist ja beeinflussen und das andere ist, also was ist das Ziel, wenn du vielleicht oder wenn ich irgendwo bei einem Unternehmen oder bei jemandem sitzen, wo wir der Meinung sind, man kann sehr viel Energie, sehr viel CO2 sparen. So, dann hat man ja irgendwie als Ingenieur, als Ingenieurin einen Ansporn, das auch umzusetzen. Ja, weil nur die Idee, ja, es gibt ja so ein Sprichwort, Ideen hat man in Deutschland und man hat ja sehr viel im Bereich Consulting gemacht in den letzten 20 Jahren. Ideen hat man viele, aber wir haben keine Leute mehr, die das umsetzen können. Ja. So, und dann sitzt man da und sagt, nee, ich will gar nicht zu denen gehören, die es nicht umsetzen können. Und dann versucht man ja sozusagen die Entscheider oder die Stakeholder, wie man es nennt, zu überzeugen. So, und dann gibt es da die Technikerin, den Techniker. Der will keinen Stress, der denkt an Wartung, Instandhaltung, der denkt, boah, da jetzt was Neues, ein Speicher, eine Wärmepumpe, ich habe so viel Schlechtes gehört, das kann hier nicht funktionieren. So, dann gibt es die Geschäftsführerin, den Geschäftsführer, der sagt, am Ende will ich viel Geld sparen, aber nicht investieren. Ich übertreibe jetzt natürlich, ja. Mhm. So, Amortisation 12 Monate, ja, auch da übertreibe ich, aber es gibt heute noch viele Kunden, sagen, Amortisation 12 Monate wird nicht geplant fürs nächste Jahr, muss alles innerhalb des Jahres zurückkommen. So, und dann hat man die Buchhaltung, whatever, ja, oder das Controlling. Und die wiederum sagen, ja, also auch da, wir können nichts ausgeben und wie ist denn das, wann kommt ein Cash-In und so weiter und so fort. Insofern, und dann hat man noch die Energiemanagerin, die sagt, ach, ich will doch so gerne sparen und die Welt retten, ja, auch da. Ja, natürlich auch übertrieben. Also man hat einfach verschiedenste Interessen und Ansichten an so einem Tisch. So, und da hat das damals geholfen. Ich fange jetzt, was du an, so NLP, ich fange jetzt an, sie wollen doch Energie sparen und fangen dann an, wild zu nicken und dann fangen alle an zu nicken. Ja, also so wild soll es jetzt gar nicht zugehen. Aber es gibt natürlich schon eine Einordnung von Personen, gibt es verschiedene, man kennt die Farben, ne? Rot, Gelb, Grün, Blau, ja, so die Ursprünge. Und wenn man dann grob weiß, okay, wem man sozusagen da einordnet, dann muss man jetzt nicht dem sozusagen cholerischen Geschäftsführer, der cholerischen Geschäftsführerin versuchen mit, wir wollen doch hier zusammen die Welt retten und es wäre doch schöner, wenn wir jetzt hier eine grüne Fassade hätten, ja, an ihrem Bürogebäude, ja, so, sondern da weiß man ganz genau, welche Argumente man aus diesem Baukasten der positiven Themen, die diese Maßnahme ja hat, dann spielt. Darum ging es jetzt eigentlich,
ja,
ne,
okay.
Was ich sage. Genau, und wenn man dann anfängt mit NLP, ich glaube, viele haben diese Schulung gemacht und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man es dann dosiert. Ja,
wobei ich finde NLP super, muss ich zugeben. Also gerade für mich, ich verwende es total gerne und gleichzeitig das mit den Menschentypen, diese vier Farben, also Rot eher dominant, Gelb eher innovativ, kreativ, Grün eher derjenige, der das Soziale im Auge hat und Blau ist der deutsche Beamte, ich fast gesagt, also der Steuermensch, der sehr strukturiert vorgeht. Und natürlich darf man die abholen, total dabei. Und alleine, dass man sich dessen bewusst ist, dass der Gegenüber so unterschiedlich sein kann und es ist ja keiner nur Blau oder nur Rot. Wir haben alle immer alle Anteile da drin, aber dass man sich dessen bewusst macht, okay, das ist der dominante Anteil, das hilft, glaube ich, im Leben schon sehr weiter.
Genau. Und das ist dann am Ende die Kunst, weil ganz am Ende, also gerade, wie gesagt, ich kenne ja jetzt nur Konzernarbeit und am Ende wird man damit bewertet, haben sie es geregelt oder nicht. Nicht, habe ich mich bemüht oder nicht, sondern haben sie es jetzt umgesetzt oder nicht. Ja. Und in dem Moment ist dann halt die Schwierigkeit oder die Herausforderung, relativ schnell diese Analyse zu machen. Ja, also diese Transparenz zu schaffen, nicht, wie du schon sagst, nicht der muss doch jetzt gelb sein und der ist doch, arbeitet doch im Vertrieb oder sie, ja, das muss dann doch immer die gelben und die Buchhaltung ist doch immer blau. Genau, da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn man 15 Jahre gefühlt jeden Tag Gespräche macht mit Unternehmen und so weiter, bildet man sich ein, so ein Gefühl zu haben, das passiert dann auch schon automatisch. Ja, also da überlegt man dann nicht mehr 5 Minuten, was ist das jetzt und guckt auf seinen Zettel mit den Farben, sondern das ist, irgendwann geht es in Fleisch und Blut über und wenn man ein bisschen Empathie noch mit dabei hat, dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
Genau. Und wie unterstützt ihr die Umsetzung dann? Weil ich hätte gedacht, dass ihr dann sozusagen auch so eine Art Umstellungsbegleitung habt, wenn ihr sagt, okay, jetzt hier, dein Beispiel war ja cool, da braucht es eine Wärmepumpe, da muss ein Wärmespeicher dazu und dann kann man da pro Jahr, keine Ahnung, so viel Geld ansparen und Amortisation, das sind vielleicht 11,5 Monate. Begleitet ihr denn die Kundinnen und Kunden auch oder sagt ihr, nee, Umsetzung müssen die selber auf die Kette kriegen?
Also ja, wir begleiten die. Das ist auch das, was gefordert wird. Ja, also es reicht nicht mehr mit einer PowerPoint irgendwo anzukommen und sagen, haben Sie schon mal über Wärmepumpen nachgedacht, ja, oder PV-Anlagen oder Elektrifizierung des Fuhrparks. Das reicht nicht mehr, sozusagen im großen Bereich. Und insofern ist es eine Mischung zwischen, also die Damen und Herren, die bei uns zum Beispiel arbeiten, haben wir sehr großen Wert gelegt, dass sie entweder eine Berufsausbildung vorgemacht haben oder halt schon Industrieerfahrung haben, ja. So, also nicht sozusagen komplett theoretisch in den Markt gestartet sind. Und insofern begleiten wir auch die Umsetzung. Ja, wir verkaufen jetzt als BFE, als Energieberatungsunternehmen, jetzt keine Wärmepumpen. Deswegen sind wir ziemlich entspannt, ob jetzt der sagt, ja, ich möchte aber gern die haben oder jene haben und so weiter. Wir können natürlich, wenn der Kunde sagt, bitte kümmert euch um die Umsetzung, können wir über unsere Mutter MVV natürlich die Themen umsetzen. Ja, wenn sie in gewissen Rahmen passen. Also Großwärmepumpen mit Speichern, PV-Anlagen und dann so eine, ich sag mal, so eine kleine Sektorkupplung auf ein Industriegelände. Das sind ja dann die Themen, die man dann umsetzen kann. Ja, und die wir auch umsetzen können.
Okay. Was sind da eure, ich sag mal, typischen Kunden? Das ist jetzt gerade schon ein bisschen skizziert. Sind das eher die Industrieunternehmen, die, ich sag mal, in dem und dem Energieverbrauchsbereich unterwegs sind oder sagt ihr, nee, also die müssten eigentlich das Problem haben, dann können wir besonders gut helfen, sprich, was weiß ich, irgendwie noch Gaskessel im Einsatz oder sonst was und dann ist es gut oder ist das einfach durch die Bank alles, was hinreichend groß ist?
Am Ende ist es alles durch die Bank, was hinreichend groß ist. Der Hauptfokus ist Industrie und mittlerweile auch Wärmenetze. Ja, also die Transformationspläne, Wärmenetze, sowohl im Bereich Immobilien als auch sozusagen eine Nummer größer auf kommunaler Ebene. Der Großanteil bei uns ist aber immer noch Industrie. Also von der Marzipanfabrik bis hin zur Fruchtgummifabrik, Fischfabrik, passend in der Reihe. Genau, Stahlwerke. Ja, also es ist komplett einmal durch. Deswegen ist es so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus jeden Tag. Das ist auch das Schöne. Ja, man ist einen Tag in der Marzipanfabrik und dann morgen in einem Sortieranlage für den gelben Sack, für die gelbe Tonne, ja, mit anderen Geruchserlebnissen und am nächsten Tag dann in der Fischfabrik im Norden. So, und am Ende, genau, ist es auch immer wieder interessant, wie sich dann doch die Prozesse ähneln. Egal, ja, egal, welches Beispiel ich gerade genannt habe. Es ist eine Erzeugung von Wärme für Dampf oder Wasser. Es sind mechanische Antriebe. Es gibt überall Druckluft. Es gibt überall Licht. Also es ist das, was man vielleicht damals als junger Ingenieur so als Bedrohung wahrgenommen hat. Um Gottes Willen, ich gehe da jetzt in einen Industrieprozess rein, kenne den ja gar nicht. Die sind ja da schon, haben ja 30 Jahre Vorsprung und das ist ja höchst innovativ und so weiter und so fort. Das legt man dann irgendwann ab. Weil klar, das Zusammenspiel von den Querschnittstechnologien, Druckluft, Wärme, Licht, was auch immer, ja, das ist dann schon das Know-how. Ja, wie ich jetzt einen Fisch auftaue, einen tiefgefrorenen Fisch auftaue, dann, dass er nicht in tausend Teile danach zerbröselt. Das ist schon Know-how. Aber wie das alles sozusagen passiert, technisch, mechanisch, das ist Standard und findet man sozusagen in jeder anderen Produktionsstätte gefühlt auch wieder. Ja, und das ist eigentlich das, was auch den Reiz ausmacht, dass man irgendwann in Fabriken reingeht, ja, eine Fruchtgummifabrik oder eine Marmeladenfabrik oder Schokoaufstrich, egal was es ist, ja gut, jetzt habe ich jetzt viel Lebensmittelbeispiele, aber man geht rein und sieht sofort, was hier los ist. Ja, man spürt die Wärme, man geht an den Maschinen vorbei, spürt Abwärme, man hört es zischen, man fragt 10 Fragen, sieht, wie die Leute reagieren, wie sie antworten. Ja, Energieeffizienz spielt schon immer eine große Rolle, sonst würden wir ja gar nicht mehr produzieren in Deutschland. Ja, genau. So, und dann findet man schon relativ schnell heraus, auf welchem Niveau das Unternehmen dort produziert.
Ja.
Ja, und dann.
Und sind die Fragen immer die gleichen, die ihr stellt, oder macht ihr bei der Vorortbegehung klar, okay, jetzt muss ich den Z-Fragen rausholen, weil da ist im Grunde viel zu holen?
Na, es ist immer so ein bisschen abhängig, was der Kunde wünscht. Also das Thema Transformationspläne, also geförderte Transformationspläne gerade, ist natürlich ein großes Thema, dass man in Deutschland nicht nur Unternehmen zwingt, nachhaltig zu werden, ja, sondern auch auf der anderen Seite was Gutes tut und sozusagen den deutschen Mittelstand, wenn ich so sagen darf, zuwirft mit Fördermitteln. Das ist auch ein großes Thema von uns. Ja, es gibt unglaublich viel Fördermittel, viele Töpfe sind unangetastet. Und wir haben allein ein Team von einigen Personen, die den ganzen Tag nur Fördermittel für Unternehmen beantragt und auch durchbringt. Ja, weil die Unternehmen in ihrem Tagesgeschäft gar nicht davon wissen, wie viel Gutes es eigentlich da draußen gibt, ja, im Bereich Fördermittel. So, das ist das eine. Und das andere ist, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es ein bestimmtes Set? Wie geht denn ihr davor? Es ist immer kundenabhängig, wenn man sozusagen den holistischen Ansatz macht über den Transformationsplan, geht man natürlich rein in so ein Unternehmen. Und guckt erstmal überall hin, weil das Unternehmen sagt, bitte mache mir einen Plan, wie ich hier nachhaltig produzieren kann irgendwann mal. Ja, Gas ist ja irgendwann mal weg, ja. Und CO2 ab 27 wird ja auch so eine spannende Kiste, was da passiert. Ja, wenn man da in den Medien liest, ja, Diesel 20, 30% teurer, ja, nein, vielleicht. Und CO2 im Gas genau dasselbe, 300 Euro die Tonne. So kann man sich ja hochrechnen, was es dann bringt auf die Kilowattstunde. Das heißt, es ist eine große Unsicherheit im Markt. Wieder Faktor Mensch. Ja, sind wir wieder. Jeder nimmt die anders wahr. Je nach Farbe nimmt die Unsicherheit anders wahr. Der Rote sagt, ist mir doch egal. Habe schon alles miterlebt. Und das Controlling sagt, ups, dann kommen wir langsam zum Vorzeichenwechsel. Ja, wenn wir diese Energiepreise hier haben, unten rechts. Und dementsprechend ist es davon abhängig, ob der Kunde sagt, ich habe ein Problem nur mit der Druckluftanlage oder ich habe ein Problem mit der Elektrifizierung unseres Dampfnetzes oder er sagt, wow, wir sind historisch hier gewachsen, wir produzieren hier seit 40 Jahren, da kam das dazu, dann kam die Halle dazu, die Produktionslinie, es ist am Ende, ein gewachsener Standort, nichts harmoniert mehr miteinander. Machen Sie sich mal bitte Gedanken hier über einen sozusagen ganzheitliches Transformationskonzept oder einen ganzheitlichen Transformationsplan, ob dieser Standort zukunftsfähig ist.
Okay.
Ja.
Und sind die Lösungen dann immer, ich sag mal, ähnlich, sprich, also irgendwo, ich habe jetzt vor Augen irgendwie so ein Gebäude, wo auf jeden Fall PV oben rauf geht. Das heißt, das wäre immer wahrscheinlich eine Idee, die man unterbringen kann. Und bei dem Thema Wärme ist wahrscheinlich die Wärmepumpe im Augenblick ganz gut, je nach Temperaturniveau, was man praktisch da an Wärme braucht. Oder sagt ihr, nee, man kann da gar nicht sagen, dass die beiden Elemente immer dabei sind, sondern es ist immer unterschiedlich.
Jetzt muss man gestehen, dass viele Unternehmen ja schon was gemacht haben. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass alle Kunden, deren Betriebsgelände wir betreten, noch keine PV-Anlage auf dem Dach haben. Also da ist ja schon viel passiert. Am Ende ist es immer derselbe, ja, habe ich damals im Studium gelernt und das ist auch tatsächlich so. Ja, eins der vielen Sachen, die auch wirklich stimmen, die man gelernt hat. Das Vorgehen ist immer dasselbe: Struktur, Transparenz und dann Optimierung. So, wir Deutschen neigen dazu, immer mit der Optimierung anzufangen. Ach, das ist ja schön hier, das Gelände. Hier ist aber gar keine PV-Anlage auf dem Dach. So, also ich fange mit dem dritten Schritt an und vergesse aber oder behandle die anderen nicht. Oder wir können ja hier mal auf, war damals ein großes Thema, wir kratzen alles Geld zusammen und gehen auf LED. Da spart man ja 80%. Ja, das war damals bei Alba ein großes Thema. Herr Schubert, warum setzen Sie denn nicht alles mit LED um? Hier, das können wir doch ganz viel sparen. Ja, Licht hat in diesem Konzern 0,7% des Gesamtenergieverbrauchs ausgemacht. Ja, wäre man über die Transparenz gegangen, hätte man gesagt, okay, die Millionen investieren wir vielleicht auf einen anderen Hebel und nicht um die 0,7% zu halbieren oder 80% von den 0,7%. So. Und deswegen ist immer Struktur. Warum, was mache ich eigentlich? Will ich Energie sparen? Habe ich Kostendruck? Habe ich einen großen Kunden, der mich treibt? Ja, ich bin Automobilzulieferer, der und bin in deren Lieferkette. Ich habe hier genau Kunden, ich habe Mitarbeitende oder wie gesagt, ich habe hier tatsächlich Druck auf diesem Standort wirtschaftlich zu produzieren. Dann gehen wir in die Transparenz rein, da wird sehr viel gemessen. Strom gemessen, Wärme gemessen, auch teilweise mit mobiler Technik, die wir dann da installieren, temporär, um dann zu sehen, okay, wo geht denn eigentlich die Energie hin? Und dann kommen, wie du sagst, die Ideen hinten raus. Ne? Erst dann. Und dann ist die Frage, gehen wir auf, ist es Wärme? Also bei der Fischfabrik ist es sehr viel Wärme, wie man sich vorstellen kann. So, und dann habe ich verschiedene, kommt in der Messung raus, verschiedene Niveaus. Ich habe ja nicht nur 140 Grad, ja, also sozusagen Dampf, sondern ich habe 60 Grad in der Produktion, ich habe 80 Grad, ich habe 40 Grad und überall, weil man es halt mal so gemacht hat, liegt der heiße Dampf an und wird überall runter vernichtet, auf das jeweilige Temperaturniveau. So, und jetzt kann ich natürlich, um beim Fisch zu bleiben, auch dieses Wärmenetz filetieren und sagen, okay, ich habe ja einmal ein 60-Grad-Netz und habe ein 80-Grad-Netz und da hinten sind ja unsere Tiefkühlanlagen, die haben ja eine gigantische Abwärme draußen, die ich ja super nutzen kann für Wärmepumpen und das 60-Grad- oder das 80-Grad-Netz sozusagen komplett mit der Abwärme, vielleicht noch ein bisschen veredeln mit einer Wärmepumpe, muss man dann gucken, auf welchen Niveaus man unterwegs ist, und das dann sozusagen nutzen. So, und deswegen ist es nie ein Standardthema, sondern immer einmal Struktur, worum geht es eigentlich? Und dann, wie gesagt, startet es jetzt mit einer Transparenz inklusive CO2-Bilanzierung. Und dann am Ende der Transparenz, also wenn wirklich eine Transparenz der Energieverbräuche und Energieniveau herrscht, springen einem eigentlich schon die Potenziale entgegen. So, und das ist auch ein Thema, was finde ich, in den deutschen Unternehmen viel zu schlecht immer noch umgesetzt ist, dass man in vielen Bereichen bis auf Cent-Ebene runtergeht, aber ja, beim Einkauf etc. Und man den letzten 0,001 in der Kilowattstunde verhandelt und sich dann noch selbst auf die Schulter schlägt. Aber wo die 4 Millionen, 20 Millionen Energiekosten da so genau hingehen, ja, das ist dann erstmal nicht so. Es ist viel passiert und es gibt schon Messtechnik, aber war ja auch lange, ich glaube, das hatte ich, weiß gar nicht, ob das mit sozusagen veröffentlicht war, viele Jahre nebenbei noch bei der GOT-Zert Auditor für die 50.001 und durfte auch sehr viel tief reingucken in die Unternehmen. als externer Auditor und das Thema Transparenz war immer, immer ein Faktor, der ja viel zu wenig getrieben wurde in den Unternehmen, heute auch noch.
Ja gut, das kann man ja schon daran erkennen, dass ihr immer eigene Messtechnik mitbringen müsst, um überhaupt erstmal die Sachen zu messen, die für euch Relevanz haben und die gar nicht vor Ort installiert gewesen sind, wo wahrscheinlich in meiner Welt ich als Kunde ja schon sagen würde, okay, wenn jetzt hier jemand kommen muss und mir erstmal was da, ich sag mal, installieren muss, um mir Licht ans Fahrrad zu machen, muss ich ja selber gucken, dass ich ja vielleicht da mal messe, um in Zukunft auch selber was hinzubekommen. Machen die das danach oder baut ihr die Messtechnik dann wieder ab und das war so ein Einmallicht und da also, gucken wir nicht wieder hin?
Ja, sehr, sehr gute Frage. Weil man dann feststellt, dass man ja mit der Messtechnik noch ganz andere Sachen sehen kann. Ja, also beim Strom sehe ich, wann werden die Anlagen hochgefahren, wann werden sie wieder abgefahren, welche Schichten arbeiten wie effizient, wird nachts eine Schleichfahrt gefahren, damit die Frühschicht noch zu tun hat. Also man sieht, Faktor Mensch sind wir wieder, ja, man sieht auf einmal viel, viel mehr als nur den langweiligen Energieverbrauch, sage ich jetzt mal. Und das sind dann Themen, warum dann oft gesagt wird, oh, baut die mal bitte nicht mehr aus, ja, oder welche Möglichkeiten gibt es da, feste Messtechnik einzubauen, die für immer drin ist. Ja. Ja, das ist ja mittlerweile auch Stand der Technik, kann man alles von der Stange kaufen und gibt es auch natürlich mit Econ bei uns im Hause eine Lösung, aber das ist wichtig ist, dass Messungen drin sind und weil was ich nicht sehe, kann ich nicht sparen. So, und das ist, was flächendeckend noch nicht ganz verstanden wurde, meines Erachtens.
Aber hast du einen Überblick, ob jetzt wirklich die Energieeffizienz im deutschen Mittelstand wirklich schlechter ist im Vergleich zu dem Ausland, im Vergleich zu Großkonzernen, im Vergleich zu, keine Ahnung, wo der Benchmark liegt? Also, hast du da ein Gefühl?
Na gut, der Benchmark ist, wir müssen mindestens genauso gut und günstig produzieren wie das Ausland. Das ist ja vielleicht so unser Benchmark. Und wir haben sehr hohe Lohnkosten und sehr hohe Energiekosten. Und insofern müssen wir einfach ein bisschen höher springen als vielleicht andere Länder. So ist es halt. So. Und dann kann man sich natürlich verlassen und sagen, naja, die Politik muss es regeln. Ist natürlich eine Einstellung, die in vielen Bereichen nicht immer die beste ist, sondern man muss es eigentlich für sich selbst regeln. Ja, und nicht darauf warten, dass vielleicht, also jetzt sagen zum Beispiel alle, ja, eigentlich brauchen wir jetzt nach dem Omnibus-Thema, ein Glück, können wir die ganzen Nachhaltigkeitsthemen beiseite schieben. Ja, das ist ja auch so ein Thema gewesen gerade. Erst sozusagen die Verpflichtung zum Thema CSRD, dann kommt der Omnibus vorbeigefahren, nimmt alle Verpflichtungen wieder mit. Und jetzt sagen die Unternehmen, ein Glück müssen wir jetzt nichts mehr machen. Und jetzt sieht man auf der anderen Seite, dass China große CSRD-Themen hochfährt, um im europäischen Markt sozusagen Fuß zu fassen. Das denkt man, ach du meine Güte, die Deutschen liegen sich in den Armen, ja, übertrieben, dass sie keine CSRD und Nachhaltigkeitsberichterstattung und was ja am Ende auch wieder Transparenz ist, ja. Also keine Transparenz reinzubringen in die Unternehmen in dem Bereich. Und der große Konkurrent, wie ich es vielleicht nennen darf, fängt jetzt auf einmal an und sagt, das ist ja eine tolle Sache. Wir werden jetzt unsere ganzen Unternehmen im Bereich CSRD. Auch super interessant, kann man mal googeln, was China da gerade macht. Ist nicht flächendeckend im Mittelstand angekommen, ja, dass da gerade jemand startet. Und das sind halt so Themen, die mich dann am Ende auch ein bisschen traurig machen. Auf der anderen Seite, um wieder zur Frage zurückzukommen, der Benchmark ist eher günstig produzieren, weil andere Länder anders produzieren. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, bevor wir gestartet sind hier mit dem Podcast, ich durfte vor 10 Jahren sehr viele Vorträge halten, auch von, hatte ich ja gesagt, von Südafrika, USA, Frankreich und so weiter, Portugal auch viel. Da war das damals schon so, dass dass wir natürlich deutlich weiter waren als alle anderen. Wir haben natürlich in den Ländern auch deutsche Unternehmen, die dort produziert haben und deswegen gab es auch einen gewissen Standard. Aber gerade so, wie du es vorhin auch sagst, Menschenwende, ja, also der Umgang mit Energie war natürlich, ist hier, hat es einen ganz anderen Stellenwert als in anderen Ländern. Das kann man schon sagen. Ja, aber trotzdem, wie man merkt, reicht es nicht, sich darauf sozusagen auszuruhen. Ja, aufgrund der hohen Lohnkosten und so weiter und so fort, des hohen Lebensstandards. Sozialsystem ist halt alles teuer. Und dementsprechend müssen wir einfach ein bisschen besser sein als die anderen. So wie es aber auch schon immer war Und das ist ja auch der Grund, warum dieses Land so ist, wie es ist gerade, weil wir immer ein bisschen besser waren als die anderen. Und das sollten wir einfach nicht vergessen. Und dementsprechend.
Wobei, da kommt mir noch eine Frage, Holk. Gerade wo du die anderen Länder erzählt hast, du hast jetzt nicht Norwegen erwähnt. Norwegen, die haben ja im Grunde immer schon sehr viel Strom zu sehr günstigen Preisen gehabt. Einfach wegen der tollen Möglichkeit, dass sie durch ihre Pumpspeicherkraftwerke unfassbar viel Energie zwischenspeichern können. Und ich weiß noch, im Schüleraustausch, das war 97, 98 oder sowas, die hatten ja im Grunde ihre Auffahrten mit einer Fußbodenheizung versehen, was ich nicht mehr wusste, wohin mit dem Strom. Ja. Das heißt, die, bei minus 30 Grad waren die Auffahrten eisfrei, dass man da in aller Ruhe aus der Garage rausfahren konnte. Und weil, was ich mich da frage, wir sehen das in Deutschland auch zunehmend, ist das Thema Energieeffizienz eigentlich das, was jetzt Priorität haben müsste, oder im Grunde das Thema Flexibilität, dass man sieht, okay, jetzt sind die Strompreise günstig, jetzt müsste ich eigentlich gucken, dass ich ein bisschen mehr verbrauche. Ist das auch ein Beratungsansatz oder wird das im Augenblick noch nicht so aktiv da verfolgt?
Das ist momentan ein sehr, sehr großer Beratungsansatz, gerade mit Blick auf Speicher, Wärmepumpen. Also sind wir wieder bei dem Thema kleine Sektorkopplung auf dem Industrieländer. Genau, also wir haben natürlich ein Großteil derzeit Gespräche mit unseren Kunden zum Thema, wie nutzen wir denn die Negativpreise zum Beispiel an der Börse. Kann jeder nachlesen. Wir haben jetzt schon im Mai oder Juni weitaus mehr Negativpreisstunden gehabt als das ganze letzte Jahr. So. Und ein bisschen Sommer ist ja jetzt noch übrig. Und wir werden sehen, wo es sozusagen endet. Aber es wird natürlich deutlich mehr sein. Als im letzten Jahr. Und das ist ein ganz neues Thema, was für viele nicht ganz greifbar ist. Ja, also was heißt denn das jetzt? Ne? Also als wir damals war tatsächlich auch, da war das noch nicht annähernd so extrem, aber es war tatsächlich mein Masterarbeitsthema, das Thema Flexibilitäten, Anpassung. Also wie fahre ich mit meinem Prozess gegen den Spot?
Wann hast du denn deine Masterarbeit geschrieben? Wann war das? Welchem Jahr?
2011, 2012, glaube ich, war das. 2011, glaube ich. Ja, das war viel zu früh. Und das wurde mir auch gespiegelt. Tolle Idee, Holk. Ja, sozusagen ist ja der Lamborghini-Ansatz. Ja, aber ein bisschen früh. Ja. Wir verhandeln hier noch die 0,001 der Kilowattstunde. Das ist hier gerade das Niveau 2011. Aber eine tolle Idee. So, und dann war das damals auch so ein Bildschirm, in der, wie gesagt, war. Industrieanlage damals bei Alban war so ein Bildschirm, der war grün lackiert, war dann so die Idee in der Leitwarte, alle schwarze Bildschirme und ein grün lackierter Energiebildschirm. Da war da so ein Tacho drauf mit einer Live-Anzeige des Energieverbrauchs. Nebenbei lief dann der 15-Minuten-Wert und der Spot. So, und dann ging es damals schon los. So weit war man dann schon und so offen, also bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass das Unternehmen damals so offen war, dass man schon Wartungsschichten in die Bereiche geschoben hat, wo der Strompreis extrem teuer war. Ja, so, also ist 10 Jahre alt die Idee, also damals oder meine Arbeit ist oder über 10 Jahre alt. Und das ist heute immer noch so. Wartungsschicht haben wir heute zwischen 13 und 14 Uhr, da wo die negativsten Preise sind. Warum? Weil es schon immer so war. So, und das ist natürlich jetzt ein Thema, das besprechen wir mit unseren Kunden. Wir schauen mal rein, gibt es ja öffentliche, kostenfreie Daten, wie morgen wird jeden Tag gegen 13 Uhr wird der Preis für den nächsten Tag veröffentlicht. Da kann man gucken, für jede Stunde sieht man dann gucke ich sozusagen mit meiner Schichtleitung, wie ist denn morgen der Schichtplan, was wollen wir produzieren? Wir haben zwischen 11 und 15 Uhr negative Preise. Vielleicht sollten wir die Wartungsschicht entweder auf 10 Uhr oder auf 16 Uhr schieben und nicht genau in dieser Zeit, wo wir sozusagen nur die Nebenkosten zahlen für den Strom und nicht den Strom an sich. Aber wie gesagt, da geht ja noch viel mehr. Schafft ihr überhaupt meinen Vertrag? Wie viel Spotmarktanteil habe ich hier drin? Habe ich immer noch einen Fixpreis wie früher, weil ich es nicht anders kenne? Habe ich 30%, 50% Spot drin? Also das sind alles genau die Themen, die wir gerade jeden Tag mit unseren Kunden diskutieren.
Cool. Ja. Weil das beruhigt mich, weil ich tatsächlich an vielen Stellen genau. Und das nächste, du hast es schon angeteasert, PPA gleich. Das beruhigt mich deswegen, weil ich tatsächlich vor auch schon wieder 8, 9 Jahren oder sowas auch mit großen, das war damals Trimet in Hamburg, als Aluminiumhersteller auch die Themen schon hatte. Und wenn man da hinguckt, gibt es ja die Flexibilitäten, wo vorher gesagt wurde, nee, wir können das nicht, wir haben ja unseren Prozess, wir müssen hier immer Strich fahren. Ja. Wenn man anfängt mal auszurechnen, okay, da spare ich so und so viele Millionen im Jahr, da wird man kreativ, dass man auch einmal
merkt, okay,
da geht doch einiges. Aber jetzt kommt das Thema PPA, was ja ein Stück weit wieder in eine andere Richtung geht, oder? Oder wie siehst du das?
Ganz kurz nochmal zu dem Thema, genau, wenn man sieht, wie viel doch Flexibilitäten herrschen in den Unternehmen, das ist auch nochmal so ein Appell, es gibt sie. Ja, und ich sehe sie natürlich nur, wenn ich Transparenz habe. Da sind wir wieder beim Thema Transparenz. Und der Trugschluss ist ja, wir können ja hier nicht die Fabrik ausmachen zwischen 11 und 15 Uhr. Ja, was ist das denn für eine Idee, Herr Schubert? So, und dann sage ich, ja, sie soll ja nicht die Fabrik ausmachen, sondern sie sollen schauen, dass sie Teile, Batchprozesse, was auch immer, verschieben in diese Zeit. So, und wenn man dann, wie du ja gesagt hast, mal eine Zahl dahinter schreibt, sind wir wieder bei dem Thema Rot, Blau, Gelb. Ja, wer braucht eine Eurozahl, um zu verstehen, worum es geht? Und wer braucht Kilowattstunde und wer braucht CO2? Wenn man dann eine Eurozahl da schreibt, wie du sagst, wird man auf einmal kreativ. So, und damals, wie gesagt, als ich gesagt habe, Mensch, wir können ja mal produzieren, wenn die Sonne scheint, wurde ich gefühlt mit der Forke vom Hof gejagt. Heute ist der Standard. Ja, also das ist ja genau das. Produzieren, wenn die Negativpreise kommen ja hauptsächlich aus dem Bereich PV in der Mittagszeit, werden dann natürlich nochmal supported vom Wind, wenn auch der Wind weht. Das ist klar, aber hauptsächlich aus dem Bereich PV. Und um jetzt zum PPA-Thema zurückzukommen, es ist ein Riesenthema, gerade PPA, weil es natürlich auch medial in der Energiebubble getrieben wird. Man muss natürlich schauen, auch da wieder Struktur, was möchte ich machen? Möchte ich an den günstigen Strompreisen partizipieren? Reicht es vielleicht im ersten Schritt, den Spotmarktanteil zu erhöhen? Ja, wenn es aber um das Thema wirklich Herkunftsnachweise geht, ich habe einen Kunden, der wirklich grünen Strom nur akzeptiert über Herkunftsnachweise, wie auch immer, oder wir haben steuerliche Rückerstattungen über ökologische Gegenleistungen, will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, kann man mal googeln, aber es gibt Industrieunternehmen, die kriegen eine steuerliche Rückerstattung von den Stromnebenkosten und müssen dafür ökologische Gegenleistungen darstellen. Und da steht unter anderem auch 15% PPA-Strom, also wirklich reiner PPA-Strom drin. So, und deswegen muss man immer genau gucken, Struktur oben, warum interessiere ich mich für das Thema? Ja, Geld, Steuerrückzahlung, Kunde etc. Dann wieder das Thema Transparenz. Was ist für mich das Beste? Es kann auch sein, dass für 2 Jahre es gut ist, den Spotmarkt zu erhöhen und dann aber über einen PPA nachzudenken. So, und dann gibt es ja immer das Thema, boah, das sind ja so, Herr Schubert, sind ja 10-Jahres-Verträge. Wir haben Kunden, die haben leider nicht so gute 10-Jahres-Verträge unterschrieben. Dann müssen wir jetzt unterstützen, die da wieder rauszukriegen. Aber es ist natürlich in der derzeitigen Unsicherheit, so ein bisschen der Zickzack-Kurs in, ja, vielleicht auch in der Politik, ohne das jetzt irgendwie negativ, aber es ist natürlich, es verunsichert gerade viel, so, wo geht's denn jetzt hin und Klimaschutz vor Wirtschaft oder doch Wirtschaft vor oder beides zusammen, schwierig, ja, kennen ja die Leute auch so noch gar nicht, ist ja für viele neu, insofern, ja, ist es so, wie es ist. Und deswegen muss man einmal schauen, was ist eigentlich der Treiber, den ich habe, und macht es einfach Sinn, wie gesagt, jetzt erstmal das zu überbrücken, um dann vielleicht mal was zu testen. Das haben wir jetzt gerade auch. Man kann ja auch mit Post-EEG-Anlagen, mit einer alten Windkraftanlage, die über 20 Jahre alt ist, ja, da suchen die Betreiberinnen, Betreiber ja auch sozusagen eine Idee, wie man es weitervermarkten kann. Und das ist natürlich so ein tolles Beispiel, die haben wir auch. Mensch, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, da hinten die alte Windkraftanlage, gibt es natürlich Kataster, wo wir Einblick haben, wo wir sehen, wann kommen denn die Anlagen raus und wie alt sind die und welche Leistung haben die. Hat natürlich einen Vorteil, kann sagen, Mensch, die ist ja gar nicht weit weg, kriegt vielleicht da noch aufgrund der Entfernung reduzierte Netzentgelte, habe 20 Jahre Lastgänge von der Maschine, weiß also genau, wie diese alte Windkraftanlage läuft, habe jetzt keine Simulation, die ich machen muss und mal gucken, wie es dann ist, sondern habe 20 Jahre Lastgänge von der Maschine und kann die super integrieren. Ja. So, und das sind natürlich gerade tolle Beispiele, die ich auch besonders mag, wo man sagt, Mensch, das ist ja eine super Sache. Man sieht da hinten die Maschine als perfektes Beispiel. Man kann das natürlich auch mit einer Maschine machen, die 500 Kilometer entfernt ist. Aber diese Umkreisdenken, ja, das finde ich einfach gerade so charmant, dass das möglich ist. und kann dann sozusagen dort ein PPA für eine Teilmenge oder für die Gesamtmenge der Maschine abschließen.
Und ich hatte auch eben einen Denkfehler tatsächlich, weil PPA sorgt ja eigentlich auch wieder für Flexibilität. Weil ich dann ja im Grunde eine Prognose habe für morgen.
Richtig.
Bleiben wir bei der Windkraftanlage. Wie wird das morgen wehen? Und da gucke ich ja genauso wieder drauf. Wie kann ich den Wind maximal
richtig
gut bei mir einsetzen?
Richtig, richtig. Genau dasselbe. Genau. Und deswegen meine ich ja, das ist so ein bisschen, das kann ich im Spot. Die Windkraft sieht vielleicht nochmal ein bisschen anders aus, wenn ich dann wirklich den physischen Lastgang habe von der Windkraftanlage im Vergleich zu den Energiepreisen morgen, weil da ja sehr viel PV drin ist, da habe ich natürlich direkt die Anlage drin, wenn ich nur eine habe, ja, im Vergleich zum Energiemarkt, der ja sozusagen dort abgebildet wird, dann heute ab 13 Uhr und für morgen. Und genau, und dann mache ich mir genau wieder Gedanken, wie kann ich den günstigen grünen Strom perfekt einsetzen, dass ich nicht so viel Einspeisung habe. Ja,
ja, verstehe ich.
Genau, das ist der Hebel.
Einspeisung oder auch Bezug, natürlich in beide Richtungen. Also, dass die Windkraftanlage halt maximal bei mir genutzt wird und ich gleichzeitig nicht aussehen aus dem Netz noch was
richtig,
nachziehen muss zu anderen Zeiten.
Genau.
Sehr gut. Jetzt ist der Folgegast schon da. Also, wir haben es selten beim Podcast und auch da bin ich transparent, dass wir so ein bisschen Zeitdruck haben. Wir haben heute das Thema tatsächlich, dass wir noch 5 Minuten haben. Ich habe noch 2 Fragen, die ich unbedingt stellen will. Und das eine ist tatsächlich, du bist ja auch noch als freiberuflicher Dozent tätig. Das war deine alte Hochschule, wo du selber studiert hast. Habe ich das richtig in Erinnerung oder woanders?
Genau. Cool. Ja, es ist an der Beuth, nicht Beuth, um Gottes Willen, die hieß früher Beuth Hochschule für Technik, heute Berliner Hochschule für Technik.
Stimmt, so kenne ich sie noch unter Beuth, hatte ich mal einen Bachelor damals, vor 10, 12 Jahren oder sowas.
Gibt Gründe, warum die jetzt Berliner Hochschule für Technik heißt, aber das Beuth ist natürlich nochmal drin, noch drin von damals. Genau, es ist meine alte Hochschule, an der ich studiert habe, beide Studiengänge, Bachelor und Master. Und genau, durch einen Zufall, sozusagen durch einen Auslands- oder Forschungssemester meines damaligen Profs, kam dann irgendwann am Samstagvormittag mal der Anruf und dann, du Holk, ich mache ein Forschungssemester in Afrika und kannst du nicht mal meinen Studiengang übernehmen. So, und oder einige Fächer, nicht den Studiengang, um Gottes Willen. Das habe ich damals auch gemacht, war in der Corona-Zeit. Insofern war das auch online gut machbar, muss also nicht ständig an der Hochschule sein. Und mittlerweile bin ich am Fernstudieninstitut der Berliner Hochschule für Technik tätig. So, das ist nochmal ein höherer Online-Anteil, weil natürlich aus ganz Deutschland dort Studierende kommen und und da sind nicht so viele Vor-Ort-Termine.
Ach, das ist ja spannend. Das heißt, jetzt bin ich ja wieder als Prof hier gedanklich. Das heißt, die haben so ein Departement, wo sie praktisch die ganzen Fernstudiengänge abwickeln an der Berliner Hochschule für Technik da.
Ja, und wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle, wenn man Berliner Hochschule für Technik, Entschuldigung, eingibt mit FSI, also Fernstudieninstitut, müsste man relativ schnell dorthin kommen. Also das ist ein ganzer Bereich, der dort nur diese Themen behandelt.
Sehr cool, stark. So, und die traditionelle letzte Frage mit Blick in die Zukunft ist, wenn du nochmal meine Rolle schlüpfen würdest, Holger, und sagen würdest, okay, die Frage, die hätte ich mir jetzt selber nochmal gern gestellt, damit ich nochmal eine gute Antwort darauf liefern kann, was ist noch offen? Was hättest du dir gerne noch selber für eine Frage gestellt?
Was gibt man denn, also wenn du sagst, du als Prof, ich überlege mir ja dann auch, was gibt man denen eigentlich mit? So, Fachwissen ist verfügbar, jederzeit nachlesbar mit den Möglichkeiten, die man heute mit KI etc. hat, ist Fachwissen da und ist auch nie der Grund, warum die Energiewende oder warum Energieeffizienzthemen in Unternehmen scheitern, meines Erachtens. Insofern wäre jetzt sozusagen mein Appell am Ende, das ist auch mit ein großer Fokus, wenn ich dort dozieren darf, dass wir das Thema Mensch einfach behandeln, gibt es ja auch schöne Kurven, ja, sozusagen, das kommt immer, wenn ich eine Idee bringe, ja, wie damals, wir fahren mal gegen den Spot, kommt immer die Abwehrphase rein psychologisch, ja, und dann kommt immer die Schockphase ist die erste, um Gottes Willen, ja, er will hier die Prozesse verschieben, er will die Wartungsschicht auf den Nachmittag legen, dann kommt die Abwehrphase, da sind wir Deutschen sehr, sehr gut, also wir machen uns ja mehr Gedanken, um den Leuten klarzumachen, warum was nicht funktioniert, als zu überlegen, ja okay, wenn wir die Schicht verschieben, dann müssen wir dies oder jenes machen, also kommt die sehr intensive Abwehrphase, So, und dann ist das immer der Punkt, wo die jungen Studentinnen und Studenten dann teilweise aufgeben. Ich hatte so eine tolle Ideen und die werden nicht umgesetzt. Ja, so, und da ist mein Appell, da einfach sich diese Kurve, und die zeige ich auch teilweise, je nachdem, ja, das ist ganz normal, dass sie jetzt hier so reagieren, wir sind jetzt in der Schockphase, jetzt kommt die Abwehrphase, dann kommt ein Ausprobier, setzt irgendjemand eigentlich in der Industrie schon Wärmepumpen ein, Herr Schubert, haben Sie da mal eine Adresse, ja, also dann kommt so diese Ausprobierphase und naja, vielleicht mache ich mir doch Gedanken und irgendwann kommt die Umsetzung, und das ist meines Erachtens ganz wichtig, dass das einen großen Fokus hat, gerade im technischen Bereich, weil wir die Leute überzeugen müssen und wie du es ja auch selber sagst, Menschenwende. Ja. Es scheitert nicht an der Technik, es ist alles da, es scheitert am Menschen und ja, insofern sollte das unser Fokus sein und deswegen finde ich deinen Begriff Menschenwende auch ganz toll.
Das ist total cool. Also da können wir uns gerne im Nachhinein nochmal austauschen, was du da für Sachen bringst. Ich habe tatsächlich noch eine Phase mehr bei mir da drin, das ist nämlich die Verspottungsphase. Die habe ich auch immer wieder erlebt, dass man dann ab einem gewissen Punkt und die würde ich einsortieren zwischen der Abwehrphase und der ersten, ich sag mal, Nachfragephase, wo es jetzt schon im Einsatz ist, dass man so richtig schön durch den Kakao gezogen wird. Ich weiß gar nicht, als ich den Elektrokessel in Flensburg gebaut habe, habe ich da Fragen um mich. Also die Abkürzung, der hieß immer Wurstkessel, Raketenkessel, also der hatte dann einen Namen, wie er lustig gemacht wurde. Und irgendwann kam dann auch die Frage, wie ist das mit der Wasserstoffproduktion? Ich würde da ja eine Wasserstoffbombe ins Werk Flensburg bauen, wo ich dachte, okay, also spannend, was da alles rauskam.
Genau, das alles, um die Themen sozusagen noch in die Länge zu ziehen. Und meiner, was ich noch beobachtet habe, und dann sind wir auch Punkt fertig, ist die Phase dieser Schockabwehr und wie bei dir noch die Verlängerung Verspottungsphase ist nicht, also das ist nicht bei allen Unternehmen so, aber die Unternehmen mit einer sehr positiven Geschäftsvergangenheit haben eine sehr lange Phase in dem Bereich. Das ist nicht immer so. Ja, also sehr erfolgreiche Unternehmen, die in der Vergangenheit sehr viel Geld verdient haben. Es gibt natürlich auch sehr viele innovative Unternehmen und wahrscheinlich würden jetzt viele denken, ja, die innovativsten Unternehmen verdienen doch gerade am meisten Geld. Aber wenn wir jetzt wirklich auf unseren industriellen Mittelstand schauen in Deutschland, die Unternehmen, die sehr viel Geld verdient haben in der Vergangenheit, brauchen manchmal ein bisschen mehr Unterstützung, um die Schockabwehr- und Verspottungsphase zu überwinden.
Sehr gut.
Das ist...
Vielen Dank für das Bild heute. Ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es total super und dazu tauschen wir uns gerne nochmal im Nachgang aus.
Sehr gerne und viele Grüße aus Berlin und eine schöne Woche.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.